Es ist eins US indonesische Zeit oder 18 Uhr UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Mittwoch, den 20. Juni 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, US Horen City, Slack Jalan. Islam entwickelt sich in Russland und Chance für Kooperation. Umwelt- und Forstministerium wird ein Müllrecyclingzentrum in Ostnusa Tenggara bauen. Indonesien stellt seine Batik in der Eifelstadt aus. Verkehrsministerium baut den Hafen Gili Trawangan an Nestle des IWF WB Treffens aus. Weber des Ulap Doyo Tuhas wurden zur Teilnahme an der New York Now ausgewählt. Landwirte in Lebak, Banten sollen ihre Kaffeeproduktion steigern. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Die islamische Religion in Russland hat sich gut entwickelt. Das ist eine Chance für Indonesien, um eine Kooperation durchzuführen. Die sagte der indonesische Botschafter in der Russischen Föderation und Weißrussland, M. Wahid Supriyadi, am Montag in Moskau. Er sagte dazu weiter, Indonesien und Russland haben eine Ähnlichkeit als ein multiethnisches, ein multikulturelles und multireligiöses Land. Beide Länder werben auch zusammen für Toleranzlehren. Er betont, dass seit des Besuches des indonesischen Präsidenten Joko Widodo in Russland im Mai 2016 die Beziehungen beider Länder sich weiterentwickelt. Die gute Kooperation vor allem zwischen der muslimischen Gesellschaft und den muslimischen Unternehmern soll aber weiter intensiviert werden. Wahid Supriyadi richtete auch den Plan aus, um ein Geschäftsforum zwischen indonesischen und russischen Unternehmern im Mai 2019 in Kazan in der Tatarstan-Republik zu veranstalten. Das indonesische Umwelt- und Forstministerium wird ein Müllrecyclingzentrum in Labuan Bajo auf der West Flores-Insel in Ostnusa Tenggara bauen. Das dient dazu, Müllprobleme in diesem Gebiet zu lösen. Der Bau des Recyclingzentrums wird auch mit der Müllverarbeitung in Labuan Bajo und im Komodo Nationalpark, dem Modell der Inselmüllverarbeitung auf der Mesa-Insel und der Versorgung des Müllbootes fortgesetzt. Die sagte der Leiter der Werbung für Tourismus des Tourismus- und Kreativwirtschaftsamtes in der Provinz Ostnusa Tenggara, Eden Klakik, der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in Kupang am Montag. Er erklärte, dass das Müllproblem in Labuan Bajo ein ernsthafter Ding sei. Die Touristen, die Unternehmer und die Zentralregierung beobachten sehr ernsthaft das Müllproblem dort weiter. Die Müllproduktion in Labuan Bajo beträgt 112 Kubikmeter täglich. Die lokale Regierung nimmt die ernsthafte Rücksicht auf das Müllproblem in diesem weltweiten Touristengebiet mit dem warnen Ikone. Einige Klein- und Mittelständische Batikindustrie Indonesien nahmen an der internationalen Ausstellung mit dem Thema Indonesische Batik für die Welt in Frankreich teil. Sie fand vom 16. bis 12. Juni 2018 in UNESCO Hauptquartier in Paris im Rahmen der Gedenkfeier des 9. Jahrestages der Indonesischen Batik statt, die in die Liste der Kulturerbe als Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes von Menschheit seit dem 2. Oktober 2009 von der UNESCO eingesetzt wurde. Wie die Generaldirektorin für Klein- und Mittelständische Unternehmen im indonesischen Industrieministerium, Gati Wibawaningsih, auf einer Pressekonferenz am Montag sagte, diene die Ausstellung dazu, vor der Welt die Vielfalt der nationalen Batikkultur und die Kompetenz der Handwerker sowie die Batikindustrie zu zeigen. Das Industrieministerium notiert, dass der Export der Batikprodukte im Jahr 2017 etwa 58,5 Millionen US-Dollar betrug. Indonesien exportiert die Batik nach Japan, Europa und in die USA. Das indonesische Verkehrsministerium wird den Hafen von Gili Trawangan in West Nusa Tenggara bauen, um die Konnektivität abzusichern und den Tourismus für den Besuch der Insel zu erleichtern, sowie das jährliche Treffen des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank auf Bali im Oktober 2018 zu unterstützen. Wie der Verkehrsminister Budi Karya Sumadi in North Lombok, West Nusa Tenggara sagte, werde sein Ministerium Vorbereitungen treffen, am Hafen in Gili Trawangan eine Anlegestelle mit der Länge von 100 Metern auszubauen. Hoffe, dass der Hafen im Oktober dieses Jahres fertiggestellt werde. Der Ausbau des Hafens Gili Trawangan solle dazu beitragen, nicht nur den Tourismus in Lombok zu unterstützen, sondern auch die Insel Lombok und Bali zu verbinden. Da das IWF World Bank Treffen im Oktober 2018 stattfinden werde. Im Zufolge kommen etwa 1500 Touristen jeden Tag nach Lombok und 60 Schiffe aus Bali nach Gili Trawangan. Gili Trawangan ist eines der herausragenden Touristenziele in West Nusa Tenggara. Weber Destus Ulabdoyo in Ostkalimantan wurden ausgewählt, um Indonesien bei der internationalen Ausstellung New York Now im kommenden August zu vertreten, nachdem ein Kurationsteam der US-Industrie gemeinsam mit dem indonesischen Generalkonsulat in New York eine Studie an 25 Klein- und Mittelständischen Unternehmen in Ostkalimantan durchgeführt hatte. Der Manager Assisten des Wirtschaftsentwicklungsteams Dirwanta Firsta sagte in Samarinda, dass die Weber des Ulabdoyo schon von der Zentralbank, Bank Indonesia der Provinz Ostkalimantan, trainiert und ausgebildet werden. Die Auswahl dieser Weber zur Vertretung Indonesien in New York sei ein Beweis, dass die Weberei des Ulabdoyo TUS den Kriterien, die vom Ausschuss der New York Now festgelegt worden sind, erfüllen. Im Zufolge sei die Anwesenheit der Weber bei diesem internationalen Event sehr wertvoll. Wie die nationale Nachrichtenagentur KBRN berichtete, ist das Ulabdoyo ein typisches Webtuch aus Ostkalimantan. Das indonesische Ministerium für Bildung und Kultur hat es 2013 als immaterielles Kulturerbe festgelegt. Die Landwirte im Percik Lebak in der Provinz Banten werden aufgefordert, die Kaffeeproduktion so zu steigern, dass der Kaffee eines der hervorragenden Wirtschaftsprodukte in diesem Gebiet werde. Wie der Leiter des Landwirtschaft- und Plantagenamtes des Bezirkes Lebak, Dede Supriyatna, der indonesische Nachrichtenagentur Antara sagte, habe dieses Amt jedes Jahr Kaffeepflanzen Samen für die Landwirte in diesem Bezirk gewährt, da die Nachfrage des Marktes an Kaffeeproduktion weiter steigt. Es bleibe zu hoffen, dass die lokalen Landwirte ihre Produktion erhöhen können. Bisher sind die Kaffeeplantagen, die sie im Gesellschaftsbesitz befinden, nur ein Nebenjob für die Landwirte und haben keinen Mehrwert für ihr Wirtschaftseinkommen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, hören Sie nun das Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik.
Komentar. Di Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Malaysia deckt einen Skandal von IMDb auf. Liebe Zuhörer, einer der Faktoren, der den Sieg der Koalitionspartei Pakatan Harapan bei den Malaysian Allgemeinwahlen im letzten Monat unterstützt hat, ist der großartige Skandal in der vorherigen Staatsregierungszeit, der den ehemaligen Premier Malaysia Najib Tun Razak verwickelt hat. Dieser Skandal ist eigentlich jemals von der malaysischen Polizei ermittelt worden, aber es ist einfach gestrandet. Das malaysische Volk hatte möglicherweise es schon satt mit dem Regime von Najib, sodass bei den Allgemeinwahlen letzten Monats das Volk die Koalitionspartei, die die Opposition in Malaysia geworden ist, auswählte. Die Koalition wird von Anwar Ibrahim initiiert und von der charismatischen Figur und dem ehemaligen Premierminister Mahathir Mohamad unterstützt. Der Sieg der Koalition hat Mahathir Mohamad, der schon 92 Jahre alt ist, ausgewählt, um als Premierminister wieder inne zu haben. Die neue Staatsregierung hat zwei Agendas, und zwar den Korruptionsskandal in der vorherigen Regimeszeit zu ermitteln und die malaysischen Schulden zu reduzieren. Die malaysischen Schulden in der vorherigen Regierungszeit von Najib Tun Razak betrug mehr als 700 Milliarden Ringgit Malaysias oder etwa 177 Milliarden US-Dollar. Die malaysische Finanzminister unter dem Premierminister Mahathir Mohamad brachte aber zum Ausdruck, dass bis Dezember 2017 die malaysischen Schulden mehr als 1.000 Milliarden Ringgit Malaysias oder etwa 249 Milliarden US-Dollar betrüge. Die Summe dieser Schulden ist fast gleich mit 80% des Bruttoinlandsprodukts Malaysias. Um die Belastung der Schulden zu vermindern, hat Mahathir das Schnellzugsprojekt, das Kuala Lumpur mit Singapur verbindet, gestoppt. Darüber hinaus hat Mahathir entschieden, das Gehalt seiner Minister zu schneiden. Er hat die Sammlung des Fonds zur Schuldenzahlung aufgerufen. Um seinen Schritt zu erleichtern, hat Mahathir ein Verbot zur Auslandsreise an Najib Tun Razak festgelegt. Die malaysische Antikorruptionsbehörde MACC ermittelt wieder den Korruptionsskandal von IMDB, dem staatseigenen Investitionsbetrieb Malaysias, der von Najib Tun Razak gegründet wurde, und untersucht wieder den ehemaligen Premierminister. In der Residenz von Najib Tun Razak wurde das Geld in Höhe von 114 Millionen Ringgit Malaysias oder etwa 28 Millionen US-Dollar beschlag genommen. Ein Panel, das Korruptionsdokument von IMDB wiederholt erforscht hat, hat einen Beweis bekommen, dass der Fondsstrom in Höhe von 42 Millionen US-Dollar, 10 Millionen US-Dollar in die Konto von Mahathir vorhanden sei. Um diesen Fall zu lösen, hat Mahathir den malaysischen Generalstaatsanwalt Mohamed Afandi Ali entlassen. Mohamed Afandi Ali hat Najib Tun Razak von der Korruptionsanklage IMDB befreit. Als Nachfolger hat Mahathir Tommy Thomas, ein indischer und nicht-muslimischer Anwalt, zum Generalstaatsanwalt vorgeschlagen. Er hat die Aufgabe, den Fall von IMDB zu lösen. Angesichts des Korruptionsskandals hat der Gouverneur der Zentralbank Malaysias, Mohamad Ibrahim, auch sich zurückgetreten. Es bleibe zu hoffen, dass dieser Skandal bald gelöst werden könnte und die Schuldigen eine Sanktion bekommen könnten. Malaysia soll seine Schulden reduzieren, die wegen des finanziellen Missmanagement der Staates hervorgerufen werden. Für Indonesien ist die malaysische Wirtschaft sehr wichtig. Malaysia ist der ASEAN-Mitgliedstaat, deren Stabilität den Effekt für andere ASEAN-Mitgliedstaaten, vor allem Indonesien, haben wird. Zurzeit ist Malaysia ein Landziel für 2,5 Millionen Arbeiter aus Indonesien. Sicher wird die Wirtschaftsfrage in Malaysia die Auswirkungen für die indonesischen Arbeiter in Malaysia bringen. Sesuai dengan komentar.
Histori sefakten, presenteran via in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Zuhörer der Stimulations, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf Ereignisse vom 20. Juni. Wir beginnen mit dem Datum vom 20. Juni 1912, an dem Vitamine entdeckt wurden. Am 20. Juni 1912 entdeckte Kasimir Fang, der Biochemie-Experte aus Polen, die Vitamine, deren Name ursprünglich aus dem Wort Vitalamine stammt. Die Wissenschaftler, wie unter anderem Kasimir Fang und Szent Györgyi, die Entdecker des Vitamins C, bemühten sich darum, Vitamine aus Nahrung zu trennen und isolieren. Sie entdeckten aber, dass getrennte Vitamine nicht so effektiv wirken, wie natürlich in Nahrung vermischte. Wir kommen nun zum 20. Juni 1982, an dem Truppen Großbritanniens die südlichen Sandwich-Inseln wieder eroberten, die Beendigung des Krieges nach der Ansiedlung der Garnison Argentiniens in Südhülle nach Corbita, Uruguay, verkündeten. Der Falklandkrieg ging nach 74-tägigen Abbruch zu Ende. Durch diesen Krieg sind 255 Soldaten aus Großbritannien und 649 aus Argentinien sowie 3 Zivilbürger der Falklands ums Leben gekommen. Das Dokument der Niederlage der argentinischen Truppen in Falkland wird im Imperial War Museum in London aufbewahrt. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Großbritannien und Argentinien wurden erst im Jahre 1989 wieder aufgenommen, nachdem beide Länder darin übereinstimmten, die Souveränität dieser Insel nicht mehr zu erörtern. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Datum vom 20. Juni 1991, an dem das deutsche Parlament festlegte, die Hauptstadt von Bonn nach Berlin zu verlegen. Seit dem Ersten Weltkrieg bis zum Zweiten Weltkrieg war die Stadt Berlin die politisch wichtigste Stadt für die Deutschen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und während des Kalten Krieges wurde Deutschland und auch die Stadt Berlin in 2 geteilt. Da die Stadt Berlin im Ostgebiet Deutschlands, das von den Kommunisten beherrscht wurde, lag, wurde der Ostteil Berlins, die Hauptstadt von Ostdeutschland, der DDR und der Westteil der Stadt Berlin, ein eigenständiges westdeutsches, von einer Mauer umringtes Bundesland. Das Westgebiet wurde schließlich Bundesrepublik Deutschland mit der Hauptstadt Bonn genannt. Nach der Einigung Deutschlands am 3. Oktober legte das deutsche Parlament fest, die Hauptstadt des wiedervereinten gesamten Deutschlands von Bonn nach Berlin zurück zu verlegen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesian Indian Beraichen, Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien sollte zur 10 größten Wirtschaft der Welt gehören. Die indonesische Regierung setzt sich zum Ziel, Indonesien zur 10 größten Wirtschaft auf der Welt im Jahre 2030 werden zu können. Dies übereinstimmt mit einer der nationalen Bestrebungen, die im Programm Making Indonesian 4.0 als Strategie zur Realisierung der vierten Industrierevolution steht. Das sagte der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto in Jakarta. Laut Erlangga Hartarto soll man in der Realisierung dieses Programms zusammenarbeiten. Dafür werde das Industrieministerium mit anderen Ministerien, Instituten, den Regionalregierungen und Industriellen kooperieren, um dieses strategische Programm durchzuführen. Erlangga Hartarto gibt zu, dass die Realisierung des Ziels als das 10 größte Wirtschaft der Welt nicht vom organischen Wirtschaftswachstum abhängig sein soll. Man braucht dafür einen Durchbruch im Industriebereich durch Anwendung der Entwicklung modernsten Technologie. 5 Haupttechnologien, die die Realisierung der Industrie 4.0 stützen, sind nämlich Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Roboter- und Sensortechnologie und 3D-Drucktechnologie. Erlangga Hartarto fuhr fort, dass die Beherrschung der Technologie der Schlüssel der Konkurrenzleistungsfähigkeit sei. Als Konzeptor des Programms Making Indonesian 4.0 sagte Minister Erlangga, dass die industrielle Revolution 4.0 den Ablauf der konventionellen industriellen Produktion auf ungewöhnliche Weise überarbeiten wird. Trotzdem ist er optimistisch, dass es die effiziente Steigerung der Produktivität und Qualität geben wird. Das Industrieministerium wird die nationale Manufaktur revitalisieren. Dies ist schneller im Vergleich zu der vorigen indonesischen Wirtschaftsevolution, die sich auf die natürlichen Ressourcen Öl und Gas und Bergbau in einer produzierenden Wirtschaft verlassen, die einen hohen Mehrwert bietet. Darüber hinaus sagte Erlangga Hartarto, dass die Einführung der Revolutionsindustrie in Indonesien in der Lage sein wird, nationales Wirtschaftswachstum einschließlich aller Ebenen der Gesellschaft zu erreichen. Denn die Digitalisierungsära zielte auch auf den Sektor der Mikro-, Klein- und mittelständischen Unternehmen KKMU ab. Mit der Nutzung internetgestützter Technologien steigt die Nachfrage nach neuen Arten von Arbeitsplätzen, wie zum Beispiel Managern und digitalen Datenanalysten und nach Berufen, die Robotertechnologie für industrielle Produktionsprozesse einsetzen können. Neue Arbeitsplätze sollen bis 2030 10 Millionen Menschen erreichen. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Bei diesem Programm können Sie schöne Reiseziele, interessante Kunst und Kultur sowie einzigartige Küche Indonesiens kennenlernen. Heute laden wir Sie dazu ein, ein Reiseziel in der Provinz Südost-Sulawesi zu besuchen. Außer auf der Kurswelle 9525 kHz können Sie unsere Sendung auch in Livestreaming über voinews.id/German hören. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Volksstamm Baju wohnt in den traditionellen Siedlungen im Dorf Bangko im Bezirk Muna, Sulawesi. Dieses Dorf liegt im Westen der Insel Muna. Die Siedlung im Dorf Bangko ist auf dem Meer gebaut, das etwa 600 Meter von Muna Island entfernt ist, sodass es sich um eine schwimmende Siedlung handelt. Unter vielen Siedlungen der Baju-Stämme in Südost-Sulawesi ist das Dorf Bangko eines der Dörfer des Baju-Stammes, das bis heute die Tradition bewahrt, die auf dem Meer existiert. Inzwischen hat eine andere Siedlung der Baju-Stämme dauerhaft am Rand des Strandes gelebt oder Haus an Land gebaut. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Name des Dorfes Bangko stammt von einer Insel in der Nähe der Siedlung, und zwar der Insel Bangko. Bangko in Baju-Sprache bedeutet Mangrove. Die Insel heißt Bangko, weil die Insel zu 95% von Mangroven bedeckt ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, seit der Vergangenheit lebt der Baju-Stamm sein Leben vom Meer und hat ein Leben, das nie weit vom Meer entfernt ist. Baju-Stamm ist immer identisch mit Boot und Siedlung auf dem Meer. Denn in der Vergangenheit lebten die Menschen des Baju nur auf dem Boot und zogen von einem Ort zum anderen. Ihre Gewohnheit hat sich geändert, indem sie dauerhaft gelebt hat und sie bauen ihr Haus bis jetzt auf seichtem Meer. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das Dorf Bangko besuchen möchten, fahren Sie dann mit einem Auto oder mit einem Mietwagen von der Stadt Raha, der Hauptstadt des Bezirks Muna, zum Dorf Pajala im Bezirk Mangkinti beginnt. Die Reise von Raha Stadt oder die Hauptstadt von dem Bezirk Muna nach Pajala Dorf im Mangkinti Bezirk. Die Reise hat eine Entfernung von etwa 70 Kilometern. Wenn Sie im Dorf Pajala ankommen, wird die Reise mit dem Boot mit einer Entfernung von etwa 7 Kilometern fortgesetzt. Die Gebühr für das Boot beträgt ca. 100.000 Rupiah pro Person. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen der Stimme Indonesiens und der Agentur für die Sprachbildung und die Sprachentwicklung des Indonesischen Bildungs- und Kulturministeriums. Der Titel des heutigen Indonesischunterrichts ist Sudah sampai mana? Oder auf Deutsch, wo bist du jetzt? Aus Jakarta wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen indonesischen Unterricht. Das Gespräch ist zwischen Tony, einem britischen Touristen, und einer Taxifahrerin. Tony hat 10 Minuten auf einen Online-Taxi gewartet. Das Taxi kommt noch nicht an. Tony ruft dann den Taxifahrer an. Der Taxifahrer ist eine Frau.
Hallo, sudah sampai di mana?
Saya sudah di Malioboro. Macet, Pak.
Ah, berapa lama lagi saya harus menunggu?
Sebentar lagi, Pak. Mungkin 5 menit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun stellen wir Ihnen einige indonesische Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen indonesischen Unterrichts Sudah sampai di mana oder auf Deutsch Wo bist du jetzt zu tun haben. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. Wo bist du jetzt? Auf Indonesisch. Sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Verkehr stop. Auf Indonesisch macet. Macet. Wie lange? Auf Indonesisch berapa lama? Berapa lama? Wie lange muss ich noch darauf warten? Auf Indonesisch berapa lama saya harus menunggu? Berapa lama saya harus menunggu? Ein Moment, Herr Tony, vielleicht noch 5 Minuten. Auf Indonesisch. Sebentar lagi, Pak, mungkin 5 menit. Sebentar lagi, Pak, mungkin 5 menit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nach der Position von jemandem fragen, sagen Sie dann in Indonesisch, sudah sampai di mana? Oder auf Deutsch, wo bist du jetzt? Wenn Sie bereits ankommen, antworten Sie dann die Frage mit dem Satz in Indonesisch, saya sudah sampai. Oder auf Deutsch, ich bin angekommen. Saya sudah sampai. oder auf Deutsch, ich bin angekommen. Sie können auch sagen, ich bin fast da, oder auf Indonesisch, saya hampir sampai. Oder ich werde bald da sein. Oder auf Indonesisch, sebentar lagi saya sampai. Hier sind andere Beispiele mit anderen Antworten. Sudah sampai mana? Oder auf Deutsch, wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Sudah sampai Jalan Tamrin. Oder auf Deutsch, ich bin jetzt in der Tamrinstraße. Ich bin jetzt in der Tamrinstraße. Wenn Sie zunächst danach fragen, wie lange brauchen wir, den Platz zu erreichen? Sagen wir dann, berapa lama dari sana ke sini? Berapa lama dari sana ke sini? Oder auf Deutsch, wie lange dauert von hier zu dort? Wie lange dauert von hier zu dort? Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unseren heutigen Indonesisch-Unterricht beenden, spielen wir wieder das Gespräch zwischen Tony und der Taxifahrerin noch einmal.
Hallo, sudah sampai di mana?
Saya sudah di Malioboro. Macet, Pak.
Ah, berapa lama lagi saya harus menunggu?
Sebentar lagi, Pak. Mungkin 5 menit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass unser heutiger Indonesisch-Unterricht etwas Nutzes für Sie bringt. Als Übung schicken Sie bitte Ihre eigene Stimme in Indonesisch an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id. Wir haben interessante Geschenke für die Zuhörer, deren aufgenommenen Stimme gewählt wird. Bei der Übung sollten Sie ein Reiseziel in Ihrem Land in Indonesisch beschreiben. Nennen Sie dann Ihr Land, den Namen des Reiseziels, die Lage und das Klima des Reiseziels in Indonesisch. Hier ist ein Beispiel. Selamat pagi, negara saya Indonesia. Memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Das war last uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dan auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Volkslieder aus der Gegend Palu in Central Sulawesi präsentieren. So bleiben Sie bei uns, der Stimme Nations, RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Palu Ngataku, das von Amri Palu vorgetragen wird. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, das war ein Lied mit dem Titel Palu Ngataku, das von Amri Palu gesungen wurde. Palu Ngataku bedeutet, meine Wohnung ist die Palu Stadt. Das Lied, das von Hassan komponiert wurde, erzählt über die Gegend Palu als die Wohnung mit vielen Naturschönheiten. Dieses Lied beschreibt die Liebe für das Vaterland. Obwohl die Bevölkerung von Palu auswandern, Leben Sie immer die Stadt Palu. Amri Palu ist ein Sänger aus Palu, der den typischen Vokalcharakter hat. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Tanangu Kaili, das von Bram Larengi vortragen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Musikfreunde, das war ein Lied mit dem Titel Tanangu Kaili, das von Bram Larengi gesungen wurde. Dieses Lied wurde von Hasan M. Bahasuan komponiert. Es wurde auf Kaili-Sprache geschrieben. Neben der Kaili-Sprache gibt es auch in dieser Gegend einige Sprachen, die von den Gesellschaften von Zentralsulawesi, wie unter anderem die Makassar-, Bugis- und Toraja-Sprache angewandt werden. Dieses Lied ist ein bekanntes Volkslied aus Zentralsulawesi. Liebe Hörerfreunde, zum Schluss unseres Programms hören Sie zwei weitere Volkslieder aus Zentralsulawesi mit dem Titel Kandia Nakayumu und Palu Maliun Tinufu. Das Lied Kandia Nakayumu wird von Miranda gesungen. Palu Maliun Tinufu wird von Ika Incemaka vorgetragen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.